Gestern habt ihr ja eine Aufführung gesehen, das mit einem Menschen zu tun hatte, dessen Leben wirklich auch gewaltig ist. Auch einer meiner Lieblingsfiguren in der Bibel, Petrus. Und letzte Woche war ja erst Karfreitag. Und diese ganze Karwoche, da haben wir ja auch nicht nur unseren Herrn auch betrachtet, natürlich als Zentrum, sondern auch die Jünger. Und diese 3,5 Jahre gut, die die Jünger mit Jesus gelebt haben, da waren natürlich auch viele Ereignisse. Und wir haben in unserem Leben auch viele Ereignisse. Wenn ich jetzt durch die Bank gehen würde, ob jung oder alt, wir haben alle Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Wenn man älter wird, macht man mehr, die Jüngeren haben noch weniger, aber Erfahrungen haben wir alle. Wir haben alle Orte, wenn wir da sind, dann verbinden wir damit etwas. Ich bin mir davon überzeugt, auch du, Bibi Käser, wenn du heute nach Lorober Hauptstraße fährst, dann fährt ihr immer auf der rechten Seite, wenn man von hier fährt, anfangen, da war Mama, da war unser Zuhause. Und wenn ihr in den Garten guckst, dann kommen plötzlich die Bilder hoch. Und manchmal ist das dann so, daran merkt man, dass man, glaube ich, alt wird, dann wird man weicher im Herzen. Dann kommt manchmal, obwohl das so lange ist, dann kommen manchmal Tränen. Und man überlegt. Und wir haben alle auch schon in unserem Leben Erfahrungen gemacht, wo Tränen waren. Entweder Tränen der Freude, oder auch Tränen der Trauer. Aber was wir alle haben, sind so bestimmte Ereignisse. Wahrscheinlich kannst du dich zurückerinnern in dein Leben, da gab es Situationen, die waren gewaltig. Da hast du gewaltige Erfahrungen mit Gott gemacht. Vielleicht war das auf einer Evangelisation oder vielleicht war das im Alltag, als dein Kind krank war oder was auch immer. Wo du denkst, wenn ich daran zurückdenke, wie Gott mich da durchgetragen hat, wie verzweifelt ich da war und wie er mich da rausgeholt hat. Und dann soll das eigentlich dazu führen, dass wir immer wieder den Herrn dafür anbeten. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann gibt es aber auch Erlebnisse und Erinnerungen und Orte. Wenn wir daran zurückdenken, dann kommen vielleicht auch manche Tränen, aber mehr aus Scham, weil wir dort gestürzt sind. Es gibt auch in deinem Leben bestimmte Situationen oder Orte oder Menschen, wo du weißt, wenn ich daran denke, dann erinnert mich das an einer schweren Niederlage, die ich bekommen habe. Ich weiß nicht, was deine Orte und Situationen sind, wo es Dinge gibt, wo dein Glaubensleben den Bach runterging. In meinem Leben gibt es auch dunkle Stunden. Auch in meinem Leben gab es Situationen, die dazu geführt haben, dass ich vom Weg ein Stück weit weggekommen bin und manchmal sogar ganz weggekommen bin. Wenn ich darüber denke, dass damals, als mein Onkel gestorben ist, da war auch viel Spannung und Streit in unserer Familie. Und ich habe mich darüber so aufgeregt und geärgert, dass ich durch diese Situation weggekommen bin. Deswegen, wenn ich 1994 das Jahr habe, dann ist es für mich ein Jahr, wo ich denke, das Jahr werde ich nie vergessen, weil da fing es an, dass ich von Gott mich entfernt habe. 1994 war nicht mein schönstes Jahr, sondern das war ein Jahr, ja, das war... Meine Frau hat recht, aber ich wollte das Negative erst sagen. Das Positive, sie ist ja immer vor mir, voraus. Das wollte ich ja auch noch sagen. Und obwohl das meine dunkelste Stunde im Glaubens war, war es natürlich meine schönste Stunde und herrlichste Stunde. Das ist so. Und wisst ihr, genau so ist es in unserem Leben. Oft geht es Hand in Hand. Uns geht es oft so wie den Jüngern. Wir sind auf dem Berg der Verklärung und haben gewaltige Sachen erlebt. Und in einem anderen Moment sind wir im tiefsten Tal der Verzweiflung, wo wir nicht mehr vorne und hinten gucken, wo wir das Gefühl haben, wir saufen ab. Und so eine Situation gab es auch im Leben von Petrus. Und das Thema heute ist, bei welchem coolen Feuer hältst du dich auf? Im Leben von Petrus gab es zwei Kohlenfeuer. Das erste lesen wir in Johannes 18, Vers 18. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Das war dort vor dem Hohen Rat, da war auch ein Kohlenfeuer. Und dieser Petrus war an diesem Kohlenfeuer. Und jetzt passt gut auf, Bibelleser, das zweite Kohlenfeuer im Leben von Petrus lesen wir in Johannesevangelium Kapitel 21, Vers 9. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer. Sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf und Brot. Dieses Kohlenfeuer hat unser Herr Jesus für seine Jünger gemacht. Aber es waren zwei Kohlenfeuer. Es gibt kein Christenleben, das nicht durch schwere innerliche Anfechtung müsste. Gibt es nicht. Ein Beweis deiner Gotteskindschaft ist es, dass du, wenn es um das Thema Sünde geht, plötzlich innerlich zerrissen bist. Dass du merkst, wenn du auch in Sünden lebst, ich werde nicht mehr glücklich damit. Früher hat es dich nichts ausgemacht. Aber ein Zeichen, dass du wirklich Christ bist, wenn du Fehler machst oder wenn du Sünden machst, dass du plötzlich merkst, dein Gewissen brennt wie Feuer. Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Ein Nichtchristen sündigt und der läuft immer weiter. Aber ein wiedergeborener Christ, wenn der sündigt, dann brennt das Herz. Er merkt, ich habe hier Mist gebaut. Und so war das auch. Das erste Kohlenfeuer habe ich euch eben gerade gelesen. Dieses erste Kohlenfeuer, es war vor dem Kreuz angezündet worden, aber nicht von wiedergeborenen Menschen. Da waren die Pharisäer, die ratschlagten, wie bringen wir Jesus um? Das waren die Feinde Jesu. Wisst ihr, und auch in unserem Leben ist es so. Es stand dort, was ich eben gelesen habe, sie machten ein Feuer und wärmten sich, denn es war kalt. Natürlich war es damals in Israel zu dieser Zeit auch abends kalt, aber für mich hat das geistlich noch eine Bedeutung. Ich glaube nämlich, dass es in der Welt sehr kalt ist. Die Bibel sagt, bevor Jesus wiederkommt und diese Welt immer mehr sich öffnet für den Antichristen und Gottes Gebote immer mehr mit Füßen tritt, erkaltet die Liebe, erkaltet. Und das erleben wir greifbar nah in unseren eigenen Familien. Brauchen wir gar nicht in die Welt nach Syrien zu gehen, was da passiert. In unseren eigenen Familien passieren Dinge, die hätten wir vor 20 Jahren nie für möglich gehalten. Die Liebe erkaltet. Es ist kalt geworden und es wird immer kälter. Und dieser Petrus war auch an diesem Feuer. Aber er war am falschen Feuer. Ich lese uns jetzt mal ein paar Bibelstellen vor, die uns warnen, dass wir uns am richtigen Feuer wärmen und nicht am verkehrten. Der Petrus war einfach am falschen Ort. Er war ständig begleitet von den ungläubigen Menschen. Er stand dort abseits vom Herrn weg, alleine, ohne Geschwister. In Psalm 1 steht, glücklich der Mann und auch die Frau, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen und den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Petrus, hättest du doch Psalm 1 gelesen. Was hast du da gemacht in der Umgebung von denen, die Jesus umbringen wollten? Da hast du nichts zu suchen gehabt. Sondern er hat seine Lust am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind er Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Was steht da? Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Wisst ihr, wenn eine Gemeinde klare Botschaft bringt und Menschen sind dort drinne, die sich ihr eigenes Gottesbild schnitzen wollen, wo man bei alle fünfmal gerade lässt, die hauen irgendwann ab. Die Bibel sagt, Sünder, Menschen, die bewusst nicht mit Gott leben wollen, die halten es nicht aus. Und es gibt viele, die sich Christen nennen, aber wenn es um die Klarheit in der Nachfolge geht, dann wollen sie Kompromisse schließen. Und wenn eine Gemeinde da nicht mitmacht, dann verlassen diese Menschen oft die Gemeinde. Das ist so. Das sagt uns Psalm 1. In Sprüche 3, 32 steht etwas. Denn ein Gräuel für den Herrn ist, wer sich auf Abwege begibt. Doch mit den Aufrichtigen hält er seinen Rat. wenn du auf einem Weg bist, der nicht unter der Führung des Heiligen Geistes steht, dann bist du vor Gott auf einem Gräuelweg. Ich war in meinem Leben auch oft auf Gräuelwegen. Da habe ich meinen eigenen Kopf durchgesetzt. Da habe ich genau gewusst, Jesus sagt, geh nicht, und ich bin trotzdem gegangen. Wohin hat das geführt? Das hat geführt, dass ich in die Sünde gefallen bin, dass die Sünde mich eingeschlungen hat, mich fast erdrosselt hätte, und dann lag ich irgendwo in der Sackgasse meines Lebens, am Boden, weg vom Herrn. Eigene Wege führen immer in die Sackgasse. Sprüche Kapitel 6, die Verse 16 bis 19. 6 Dinge sind es, die den Herrn verhasst sind, und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen. Falsche Zunge. Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Füße, die eilig den Bösen nachlaufen. Wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge. Und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Es gibt manche Menschen, die nennen sich Christen, und anstatt sie einen Streit schlichten, gießen sie immer noch Öl hinein. Anstatt zu schweigen und zu beten, treiben sie die Sache immer wieder an, immer wieder an, immer wieder an, immer wieder an. Das ist ein Groll für den Herrn. Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Sage mir, mit wem du Umgang hast, und ich sage dir, wer du bist. Altes Sprichwort. Kommt aus der Bibel. Aus Sprüche 13, Vers 20. Lieber Bruder, liebe Schwester, pass auf, mit wem du Gemeinschaft hast. Ein Alkoholiker würde ich nie raten, wenn er frei geworden ist durch Jesus, sich mit Menschen abzugeben, die jeden Tag trinken. Ist nur eine Zeitfrage. Mach es, du wirst abstürzen. Nicht du wirst sie zum Herrn führen, die werden dich wieder in dein altes Leben führen. Das ist wahr. Ein Spieler rate ich nie, irgendwo in Spielcasinos zu gehen. Meide das. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich. Mach um der Sünde einen großen Bogen. Vielleicht sagen andere, ach, du bist aber extrem. Ja, lass sie mal. Ich bin extrem gegen Sünde eingestellt, das stimmt. Weil ich weiß, was sie aus mir macht. Was sie dort mit ihnen gemacht hat. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der bleibt in Ewigkeit. Das heißt nicht, dass wir aus der Welt rausgehen. Es gibt ja manche, die verstehen das so, als Christ darf ich denn nirgendwo mal sein. Das ist falsch. Aber ich sollte aufpassen, dass ich mich nicht eins mache mit der Philosophie der Welt. Was, du hast Probleme am Arbeitsplatz? Dann lüg doch einfach. Wie, du hast damit Probleme und hiermit Probleme? Dann lüg doch einfach. So machen wir das in der Welt. Und so macht das die Welt. Man trickst. Wieso? Du hast Schwierigkeiten, dann mach es doch so. Du hast hier ein Problem, dann mach es doch so. Das heißt, die Anfechtung unseres Lebens, die wir haben, die besteht darin, dass wir als Christen in der Welt leben, und die Welt ist völlig gegen Gott eingestellt. In der Welt ist es so, dass man da immer das Gegenteil macht, das Gott will. Gott sagt, sag die Wahrheit, die Welt sagt, lüg mal ein bisschen. Gott sagt, mach es korrekt, die Welt sagt, trick's mal ein bisschen. Und deswegen müssen wir aufpassen. Jakobus schreibt einmal, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Jakobus 4, Vers 4. Das ist ein hartes Wort. Ehebrecher nennt Jakobus Menschen, die sich eins machen mit dem System der Welt. Ist mir doch egal. Ja, ich bin zwar Christ, aber ich mache trotzdem mit. Wisst du, wenn du als Christ auf beiden Seiten hingst, so eine halbe Seite gebe ich Jesus und die halbe gebe ich mein Leben, dann wird der Satan dir das Genick brechen. Der Satan hat nur eine Chance, dich das Genick zu brechen, wenn du anfängst, Kompromisse zu schließen. Wenn du anfängst, Kompromisse in dein Leben zu machen. Ich vergleiche das immer so. Wir alle haben in unserem Leben viele Bereiche. Das ist der Bereich der Ehe, der Erziehung der Kinder, wie ich mein Geld verdiene und meine Familie und tausend andere Sachen. Und dann müssen wir uns vorstellen, das ist wie ein Schlüsselbund mit lauter Schlüsseln. Sagen wir mal, in deinem Leben sind 20 Schlüssel. Du hast dich bekehrt, hast du einen Schlüssel gegeben. Und dann hast du noch ein, zwei Sachen geordnet, da hast du drei Schlüssel. Aber die anderen 17 Schlüssel möchte Jesus auch. Zum Beispiel, wie du finanziell durchkommst. Viele Christen plagen sich damit. Anstatt Gott zu vertrauen. Gott sagt, ich gebe dir alles, wenn du mir vertraust. Merk dir das. Jeden Schlüssel deines Lebens, den du behältst, benutzt der Teufel, um dir das Knick zu brechen. Gib ihn lieber in die Hand Jesu. Egal in welchem Bereich. Petrus saß in ihrer Mitte. Lukas 22, Vers 55. Er war auch da. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte, steht dort. In ihrer Mitte, da hat er nichts zu suchen gehabt. Denken wir an Psalm 1. Wer hat ihn überhaupt diesen Weg dahin geöffnet, in diesen Hof des Priesters? Da durfte nicht jeder rein. Wir lesen in der Bibel, dass Johannes, in Johannes Evangelium Kapitel 18, der Johannes kannte den Priester da gut und hat ein gutes Wort für ihn eingelegt. Und dann Petrus ist mit. Ich lese uns das mal vor. Johannes 18, Abvers 15. Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser andere Jünger ist Johannes. Dieser Jünger aber war den hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des hohen Priesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Johannes hat den Petrus mit hineingenommen. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte: Ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Johannes ging zwar mit in den Hof, und jetzt pass gut auf, er ging zwar mit in den Hof, aber er wärmte sich nicht am Kohlenfeuer. Von Johannes lesen wir nicht, dass er am Kohlenfeuer war. Petrus war am Kohlenfeuer. Und jetzt passt gut auf, was hat uns das zu bedeuten? Beide Jünger waren an einem Ort, wo ich sagen würde, da habt ihr nichts zu suchen. Bei den Feinden Jesu. Vielleicht haben sie es auch gut gemeint. Manche Bibelleger legen das auch so aus, sie wollten den Herrn nicht allein lassen. Was da genau nun war, weiß ich nicht. Ich tendiere eher zu der Sache, dass sie da eigentlich nichts zu suchen hatten. Jeder Christ hat seinen ganz bestimmten Lebensrahmen. Was der eine darf und kann, wäre für den anderen sein Untergang. Das ist eine ganz wichtige Lektion für dein Leben als Christ. Es gibt manchmal Pauschalaussagen. Da sagt die Bibel, so ist das und nicht anders. Und manchmal in dem Bereich, wie wir unser Leben aufbauen, da gibt Gott uns eine Freiheit. Nur die Freiheit, die du hast für manche Dinge, wenn die ein anderer für sich in Anspruch nimmt, säuft er ab. Es gibt Christen, die hatten vor ihrer Bekehrung nie ein Problem, zum Beispiel, ich komme jetzt auf den Alkohol nur mal, Alkohol zu trinken. Es gab Christen, die hatten nie damit ein Problem. Davor. Die haben 2, 3 Bier getrunken und waren kein Problem. Es gab aber andere Menschen vor ihrer Bekehrung, wenn die einen Schluck Bier getrunken hatten, da kenne ich einige auch von, die haben erst aufgehört, wenn sie nur noch ausgekrabbelt sind. Wenn so ein Bruder sagt, ich mache es lieber nicht, dann ist es für ihn auch richtig. Aber wenn der jetzt behaupten würde, ein Christ darf nie Alkohol trinken, dann versucht er, einen Lebensrahmen für alle Christen zu schaffen, was nicht stimmt. Denn es gibt manche Christen, die können 1, 2 Bier trinken oder 3 und hören auf. Das heißt, jeder hat seinen Lebensrahmen. Es gibt manche Christen, die sind in der Politik. Das ist nicht einfach, in der Politik Christ zu sein. Aber wenn Gott dich da reinberuft, dann ist es dein Auftrag. Ich würde aber nicht jeden Christen raten, von sich aus in die Politik zu gehen, weil du dort mit so vielen Kompromissen zu tun hast und da ist oft so viel Graubereich, was schon mehr dunkler Bereich ist. Das ist nicht einfach. Aber wenn Gott dich da beruft, so wie ein Daniel und seine drei Freunde damals, als Israel in die babylonische Gefangenschaft ging. Die waren dort beim Hofe des Königs dort. Ne? Die waren dort berufen. Das war ihr Auftrag. Aber ich würde nicht jeden raten, dorthin zu gehen. Wenn dich Gott da beruft, dann geh. Die größte Gefahr in unserem christlichen Leben ist, dass wir anfangen, schablonhaft zu denken. Ich habe in meinem alten Leben Probleme mit Alkohol gehabt. Deswegen, ein Christ, der Alkohol trinkt, ist vom Teufel. Moment mal, wo steht denn das? Stimmt überhaupt nicht. Versteht ihr, es geht ganz schnell. Ich war spielsüchtig. Ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich kenne aber auch Menschen, die sind hobbymäßig, haben sich irgendwelche Spiele oder so angeguckt und die haben nie gezockt. Die haben da nie ein Problem mit gehabt. Darf der das jetzt auch nicht? Da würde ich sagen, natürlich, wenn er da kein Problem hat, soll er es doch tun. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht der Meinung sind, dass mein Lebensrahmen der entscheidende ist. Und das machen viele Pastoren auch, viele Gemeindeleiter. Knechten ihre Mitglieder mit ihren Lebensrahmen. Dass sie sagen, du musst so und so leben. Und wenn du das nicht tust, dann bist du durchgefallen. Das ist Sektiererei. So arbeitet Scientology, die Mormonen, so arbeiten Sekten. Leider arbeiten auch viele Gemeindeleiter, die Christen sind, so. Die bestimmen über andere Menschen ihr Leben. Gehirnwäsche. Ich habe Leute gesehen, über 50 Jahre, die haben CDs gehört, gläubige Musik, ne? Gläubige Musik von einer Pfingstgemeinde. Aber die Lieder waren sehr gut. Die haben diese Lieder gehört und dann kam bestimmte Person, da haben sie plötzlich die CD ausgemacht. Erwachsene Männer haben sich verhalten wie kleine Kinder von 3 Jahren. Was ist das für ein Verhalten? Sektenverhalten. So verhalten sich Sektierer. Da wird alles auf einer Linie gemacht. Als Christ lebt man so, so, so und so. Und wehe, du gehst da vorbei. Gehirnwäsche. Es gibt manche Leute, auch Christen, auch Gemeindeleiter, die greifen so in das Privatleben der einzelnen Gläubigen ein, dass sie alles bestimmen. Dass sie alles bestimmen. Und es gibt manche, die wollen das. Und die leben dann so. Die kriegen nur nicht mit, dass sie in einer christlichen Sekte gelandet sind. Das ist keine Freiheit in Christus. Und jetzt passt gut auf, jetzt passiert etwas. Dieser Petrus war ja da in diesem Vorhof. Und Matthäus' Evangelium gibt uns eine Steigerung seiner Verleugnung. Das heißt, je länger Petrus dort im Hof war, wo er eigentlich nicht hingehörte, desto schlimmer sündigte er, genau wie du. Sünde fängt immer leicht und locker an. Die Sünde ist im Allgemeinen auch am Anfang, schmeckt die uns. Die Sünde hat nur einen fürchterlichen Boomerang-Effekt. Und der bringt dich um. Aber Sünde an sich selbst ist cool. Sünde an sich selbst ist oft richtig cool. Oder? Da lässt jemand seine Brieftasche liegen. Da ist 40.000 drin, ich hab sie. Plötzlich bin ich der King in der Stadt. Das ist ein schönes Gefühl. 40 Mille in der Tasche, was kostet die Welt? Das Gefühl ist cool. Aber nicht lange. Irgendwann merkst du, dass an diesem Geld Blut klebt. Und irgendwann merkst du, dass dein Gewissen dich packt. Die Sünde hat eine Eigenschaft, wenn man reinbeißt in die Sünde, ist sie zuckersüß und schmeckt himmlisch. Und kurze Zeit danach ist sie bitter wie Galle. Und das ist das Problem, warum du und ich so gerne sündigen. Weil sie cool ist, die Sünde. Oh, jetzt sagen manche Fromme, was redet der Pastor da vorne? Ja, ja, sei nur nicht so fromm. Ist doch viel cooler, den Nachbarn mal einen auf den Kopf zu hauen, wenn er ständig nervt, als immer für ihn zu beten. Ist doch viel cooler, mal hinzugehen und mal den mal richtig einen runterzuhauen. So, jetzt ist mal Schluss, mein Freund. Jetzt hast du mal gewusst, wer ich bin. Du wirst mich nicht mehr nerven mit deiner Musik. Oder? Sind wir doch ehrlich, oder? Das ist doch viel cooler, mal so zu sagen, ich lass mich mal jetzt mal 2 Minuten ohne Jesus. Merkt euch, das Sünde ist immer so. Und das ist das Verrückte an der Sünde. wenn die Sünde nicht so schmackhaft wäre, glaubt ihr denn, dass Adam und Eva im Paradies eine Alternative zu Gott in Anspruch genommen hätten? Wenn die Sünde so unattraktiv wäre, das hätte sie doch kalt gelassen. Nein, aber Sünde ist attraktiv. Sie hat nur eine fürchterliche und eine tödliche, ein Nachgeschmack und auch eine Nachwirkung. Die Nebenwirkung der Sünde ist der Tod, laut Römer 6,23. Aber manchmal ist das so, man ist in einer Situation drin, das hast du auch schon erlebt. Und dann verfängt man sich immer mehr in Sünde. Eine Sünde greift die nächste. Das ist wie so ein kleiner Stein, den du ins Wasser schmeißt. Ein Ring, zwei, drei, vier, fünf. Sünde zieht immer Sünde nach. Hast du einmal gelogen, musst du schon zweimal lügen, weil wenn der Nächste dich fragt, musst du den schon wieder anlügen. Und dann lebt sich das nicht. In der Bibel steht einmal, wer krumme Wege geht, muss viel schwitzen. Das stimmt. Was habe ich denen jetzt nochmal gesagt? Moment mal, den muss ich jetzt doch sagen, sonst ein fürchterliches Leben. Matthäus 27, ab Vers 70, da steht, wo bin ich jetzt gewesen? Was habe ich euch gesagt? Nein, ich bin Matthäus 26, Vers 70. Ich muss mir eine neue Brille holen. Da steht über Petrus, er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst, liebe Frau. Da sagt er nur, ich weiß nicht, was du sagst. Er wusste schon genau, was sie sagt. So sind wir auch. Wir wissen oftmals genau die Wahrheit und dann lügen wir Menschen so frech ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, habe ich gar nicht gesagt. Wir wissen es ganz genau. Wir sind dort genau wie Petrus. Ich weiß nicht, was du sagst. Jetzt kommt das Zweite, pass auf, jetzt steigert er sich. Vers 72. Und wieder leugnete er mit einem Eid. Aha, jetzt leugnet er und mit einem Eid. Ich kenne den Menschen nicht. Und jetzt kommt das Schlimmste. Da fing er an, sich zu verwünschen. Vers 74, eine Steigerung. Er fing sich an zu verwünschen und zu schwören. Ich kenne diesen Menschen nicht. Merk es dir, typische Auswirkung der Sünde. Eine Sünde, nächste Sünde, wie so ein kleiner Bindfaden. Am Anfang, so ein kleiner Bindfaden tut dir nichts, ne? Aber wickel den mal 300 Mal darum, dann stirbt der Finger ab. Der stirbt so ab, du brauchst nichts machen, musst nur einfach zerstören, kannst du gucken, wer da irgendwann schwarz, blau, grün und er fällt ab. Das Problem ist nur, dass diese Finger, im Bild gesprochen, da wird eine Blutvergiftung irgendwann stattfinden. Und die wandert so schön hier durch und dann kommt sie irgendwo da in ein Organ, das nicht so wichtig ist, das ist das Herz. Und dann wirst du eben halt, gehen die Lichter aus. Sei vorsichtig in deinem Leben, mach nie einen Kompromiss. Kompromisse brechen dir das Genick. Es gibt gute Kompromisse, die müssen wir finden miteinander im Leben. Das meine ich nicht. Aber falsche Kompromisse. Ich sage euch jetzt etwas ganz Hartes. Als ich diese Geschichte gelesen habe, da habe ich ganz nasse Hände beim Bibellesen bekommen. Ich habe so eine Bibel dabei gehabt und immer gelesen und so einen Lebensbericht. Und jetzt hört mal gut zu. Eine junge Frau, reich, hübsch, alles was sie hatte, alles was sie sich wünschte, hat sie gehabt. Reiches Elternhaus, cooles Leben. Irgendwann hat sie von einem Evangelisten die Botschaft von Jesus gehört und sie hat gewusst, ich muss mich bekehren. Und dann hat sie gesagt, ja Herr, wenn ich mich bekehre, aber meine Freunde und in den Kreis, wo ich da drinne bin, das aufzugeben, ich weiß nicht. Herr, ich bekehre mich immer ein halben Jahr. In der Bibel steht in Hiob 33, dass Gott so dreimal ganz intensiv an die Tür klopft und sagt, bekehr dich. Die Frau legt sich wieder schlafen. Eine halbe Stunde später wacht sie wieder auf. Konnte nicht schlafen. Sie merkt, Gott ruft mich. Was ist denn, Herr? Ich bekehre mich doch, aber halbes Jahr. Na gut, dann lasse ich die Väter aus, aber in 3 Monaten, da ist noch so ein Fest und das muss ich mitnehmen, Herr. In 3 Monaten bekehre ich mich wirklich, Herr Jesus. Das mache ich dann wirklich. Und sie legt sich wieder hin. Schläft noch 1-2 Stunden. Und sie muss wieder aufwachen, weil sie merkt, der Geist Gottes ruft sie. Bekehr dich. Und sie sagt, Herr, was willst du? Darf ich da auch nicht mehr? Soll ich jetzt mein Leben, muss ich die Sünde lassen? Und Gott sagt, ja, ich will in dein Leben einkehren. Und dann schreibt diese Frau einen Satz. Schreibt sie auf den Zettel. Ich werde mich morgen bekehren. 5 Worte. Ich werde mich morgen bekehren. Die Frau legt den Zettel auf ihren Schreibtisch, legt sich hin. Den nächsten Morgen wundert sich die Mutter, was ihre Tochter so lange macht. Und sie geht hoch in ihren Zimmer und ihre Tochter ist gestorben. Auf ihren Schreibtisch diese 5 Worte. Ich werde mich morgen bekehren. Ich werde mich morgen bekehren. Wisst ihr, als ich am Karfreitag nach Hause gefahren bin, da habe ich Hunger gehabt, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Als ich die Nachricht gehört habe, dass Robbie einen Autounfall und Marvin hat, da habe ich sofort Magenschmerzen gekriegt. Und ich habe nur gedacht, Herr, hoffentlich ist dir nichts passiert. Wo ich gehört habe, das Auto ist Schrott, da hat mir Marvin besonders leid getan. Aber als ich gehört habe, Marvin und Romig ist nicht passiert, das war für mich eine Vitaminspritze. Da habe ich gesagt, scheiß auf das Auto, auf Deutsch gesagt. Ist mir egal, lass das Auto verschrotten. Außer die beiden ist nichts passiert. Wisst ihr, ich habe lange darüber nachgedacht, auch über dich, Marvin, und auch über dich, Romig. Ich glaube einfach, das war ein ganz großer Angriff auch vom Teufel, der euch das Genick brechen wollte. Aber Gott hat seine Hand dazwischen gehalten. Und ihr beiden, Gott hat mit eurem Leben etwas vor. Mit beiden von euch. Und das war nicht umsonst. Das war kein Zufall, blindes Schicksal. Papplapapp, alles dummes Zeug. Es war der Schöpfer Gott, der euch etwas sagen wollte. Gebt mir euer ganzes Herz. Und macht nicht den Fehler, wie diese junge Frau zu sagen, Herr, morgen gebe ich dir mein ganzes Herz. Nein, mach es heute. Und nicht nur ihr auch. Petrus, je länger er in diesem Kreis war, ist er immer mehr abgefallen. Als ich damals zurückging in mein Leben. Am Anfang habe ich mich versteckt auf der Trabrennbahn. Oh, da hinten ist Gago Peter, wenn der mich sieht, weg. Beim zweiten Mal habe ich schon Gago Peter gesagt, hallo Gago Peter, läuft dein Pferd heute? Und so. Beim dritten Mal, das saß ich schon mit dem Starter da. Beim vierten, fünften Mal habe ich heimlich gewettet. Sind die da? Nee. Beim achten, neunten Mal habe ich schon ganz locker gewettet. Irgendwann kam die Zigarette wieder dazu. Irgendwann kam das Bier dazu. Und irgendwann kam der Unfall dazu. Nämlich, als ich mit ein paar Bier zu viel nach Hause fahren wollte und dann fahre ich jemanden hinten rauf und das war ein Polizist. In Zivil. Führerschein gleich weg. Aber ich will euch damit nur sagen, wie fing mein Leben an? Es fing an mit immer mehr abgefallen. Am Anfang sich noch nachher, du gewöhnst dich nachher an Sünde. Das ist das Grausame an Sünde, dass sie einen so schmeichelt. Ach Junge, komm, geht alles. Aber wisst ihr, was ich so schön finde in dem Leben von Petrus? Da gab es einen Blickkontakt. Lukas 22, 61, 62. Und der Herr wandte sich um, als er ihn dreimal verleugnete. Und der Herr wandte sich um. Nicht Petrus blickte Jesus an. Jesus blickte ihn an. Alle Gnaden, liebe Leute, alle Gnade in dein Leben geht immer von Jesus aus. Lukas 22, Abvers 61. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, was er zu ihm sagte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Dieses Wort, was hier im Griechischen mit bitterlich übersetzt ist, ist ein Wort, das die größte Trauer eines Menschen ausdrückt, die es je gibt. Wörtlich ist das eigentlich, sein Herz drehte sich in sich selbst um. Petrus wurde zerbrochen mit einem Blick. So eine Macht hatte dieser Blick Jesu. Und das war vorm Kreuz. Ich würde alles geben, wenn ich diesen Blick jetzt euch zeigen könnte. Dieser Blick, der muss durch und durch gegangen sein. Wisst ihr, was ich hatte, als ich vom Herrn weggefallen bin? Da habe ich einen Neuanfang gemacht, noch in unserer ersten Wohnung in Lüttkamp. Habe ich den Rudi angerufen. Ich sage, Rudi, du musst kommen, aber du brauchst viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich mit Rudi auf den Knien war. Bestimmt über eine Stunde. Und wisst ihr, was dann für mich das Größte war? Ich habe mein Leben wieder bereinigen dürfen. Und dann durfte ich das erste Mal wieder predigen. Nicht gleich danach, sondern ich musste erstmal wieder auch meinen Weg finden und so. Und dann habe ich meine erste Predigt gehalten, das Thema weiß ich, das werde ich nie vergessen. Zurück zur ersten Liebe. Und an dem Abend habe ich gepredigt über die Liebe des Herrn, dass er uns nicht aufgibt. Und ich habe an dem Abend eigentlich nur mein Zeugnis weitergegeben, dass ich ein Christ war, der Jesus über alles liebte, aber dann ihn so stehen lassen habe, wie Dreck. Auf meiner Bibel war Staub und Gott hat mich nicht mehr interessiert. Und ich habe nie wieder gepredigt, wo so viele Leute geweint haben. Das werde ich nie vergessen, diesen Abend. An diesem Abend hatte ich nach der Predigt so viele Gespräche wie nie in keiner Predigt zuvor und danach. Ich war über 3 Stunden bis Mitternacht in Gesprächen verwickelt mit Menschen. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, da habe ich, bevor ich nach Hause gefahren bin, rechts angehalten, habe geweint wie ein kleines Kind. Wisst ihr, über was ich geweint habe? Herr Jesus, wer bist du eigentlich? Ich behandle dich wie den letzten Dreck. Ich mache dir Schande über Schande. Deine Liebe holt mich wieder zurück. Und dann benutzt du mich, Idioten, mit meinem verdreckten Leben. Und dann stellst du mich dorthin und das, wo ich dir Schande gemacht habe, benutzt du, dass andere Menschen Mut bekommen und sich wieder neu dir hingeben. Was für ein Gott bist du? Wisst ihr, da hat mein Herz sich so gefühlt wie Petrus sein Herz. Ich habe selten in meinem Leben wieder so eine Liebe zu Jesus empfunden wie damals in diesem Wagen. Das hat mein Leben, das ist bis heute noch in meinem Herzen ganz tief verwurzelt. Das werde ich Jesus nie vergessen. Und jetzt kommt das zweite Kohlenfeuer. Es wurde nach der Auferstehung vom Herrn Jesus angezündet. Wenn Jesus ein Feuer macht, dann darf man sich da wärmen. Petrus ging wieder fischen im See Tiberias. Johannes 21 lesen wir das. Der Anblick des Kohlenfeuers am See Tiberias, der weckte in Petrus sicherlich alte Erinnerungen. Als er vom Fischen gekommen ist, er saß in seinem Boot und hat dieses Feuer, da hat er gesagt, dieses Kohlenfeuer kenne ich irgendwoher. Das war die dunkelste Stunde meines Lebens. Da habe ich meinen Herrn verraten. Aber sicherlich war auch dieser Blick da. Oh, wenn ich ihn noch einmal sehen könnte. Wenn ich ihn noch einmal sehen könnte. Er hat sich doch damals mit Liebe zu mir gewandt und dann ist er gestorben am Kreuz. Und ich, Miskell, war nicht dabei. Ich habe ihn allein gelassen. Ich bin rausgegangen, habe geweint, aber ich habe nie wieder meinen Herrn gesehen. Was würde ich geben, dass ich noch mal einmal in sein Angesicht gucken könnte? Und dann sieht er an diesem Tiberias, dass da ein Mann ist und er fragt, Leute, habt ihr was zu essen? Und wisst ihr, was dann passiert? Jesus spricht, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet Fische fangen. Da warfen sie es aus und konnten vor der Menge der Fische das Netz nicht mehr ziehen. Und da sagte einer der Jünger zu Jesus, zu Petrus, es ist der Herr. Petrus springt ins Wasser. Und plötzlich kommen die alten Erinnerungen. Und plötzlich hat Petrus sich 3,5 Jahre zurückversetzt. Moment mal, wir waren doch damals am Wasser. Und wir gingen. Und wir haben nichts gefangen. Lukas 5. Herr, wir haben die ganze Nacht geangelt. Und in Lukas 5 sagt Jesus, fahrt noch mal raus, werft die zur rechten Seite aus. Und Petrus fällt nieder und sagt, Herr, wer bin ich, dass ich mit dir Gemeinschaft haben darf? Plötzlich erinnert er sich. Und Jesus knüpft genau dort an. Hat er das nicht mit dir auch schon gemacht? Dass du dich, wo du dich abgewandt hast vor Jesus, da ist er dir nachgegangen. Vielleicht durch einen Menschen, durch ein Traktat, durch ein Wort. Und plötzlich hat er dir wieder gezeigt, wer er ist. Und plötzlich hast du dich daran erinnert, Herr, aus welcher Schlammgrube hast du mich rausgeholt? Und plötzlich ist das Herz weich geworden. Und du hast angefangen, innerlich wieder zu sagen, Herr, ich möchte zu dir. So kann ich mir das vorstellen, so war es bei Petrus. Die Frage des Herrn, habt ihr etwas zu essen? Die wurde ehrlich beantwortet mit Nein. Ist es nicht so schön, dass Jesus uns Fragen stellt? Und das Schöne fand ich an den Jüngern, dass sie ehrlich waren. Jesus fragt, habt ihr was zu essen? Und sie mussten erstmal ihr Bankrott zugeben. Herr, wir haben nichts. Der erste Schritt zur Buße vor dem Herrn, dass er dich wieder neu gebrauchen kann, dass du so zu ihm kommst. Herr, ich habe nichts. Ich kann dir nichts bringen, ich kann dir gar nichts bringen. Ich habe noch nicht mal ein Stück Brot für dich. Ich kann nichts. Ich habe nichts, was ich dir geben kann, Herr. Und das langt Jesus. Jesus sagt nicht, ja, dann hau ich ab. Dann gehe ich jetzt mal nach McDonald's essen. Wenn ihr da nichts habt, ich habe Hunger. Wisst ihr, unser Meister, der stellt diese Frage. Der wollte nur aus dem Mund hören, ich habe nichts. Damit wollte er sagen, siehst du, Petrus, nicht mit mir in den Tod gehen, nicht den großen Zampano. Du musst wie ein Versager vor mir kommen. Du hast nichts, Halleluja. Jetzt kann ich dir endlich das geben, was ich dir geben will. Nur der leere Hände hat, kann empfangen. Deswegen sollten wir jeden Morgen mit leeren Händen so wie ein Bettler vor dem Herrn kommen. Herr, ich brauche dich. Wir sollten uns nie einbilden, dass wir denken, wir sind die Macher. Egal, was wir tun, ob wir für den Herrn singen, Kinderarbeit machen oder was wir tun. Wie kleine Bettler. Herr, ohne dich kann ich nichts. Ich brauche dich. Du musst die Hände füllen. Jesus musste ihnen neu zeigen, wie gesegnet seine Speise war. Und was passiert? Jesus sagt, fahrt noch mal raus und schmeißt mal da raus das Netz. Und sie fingen auch wieder Fische, nachdem sie wieder anfingen, auf sein Wort zu handeln. Diese ganze Truppe, die davor so versagt hat. Merkt ihr, dass das Jesus immer viel mehr gibt, als wir verdienen? Der hätte auch sagen können, ihr Banausen, ihr habt mich alle im Stich gelassen. Na gut, ich gebe euch, und zwei Fische kriegt ihr heute Abend. Nein, er gibt so viel Fische, dass die Netze fast zerrissen werden. Das ist ein Heiland, den gibt es nirgendwo. Das ist ein Freund, den gibt es nirgendwo. Du erbittest von ihm so ein bisschen und er gibt dir so viel. Das ist das Wesen seiner göttlichen Liebe. Jesus gibt immer mehr, als wir verdienen. Wenn wir eines Tages unsere Augen aufmachen und die Ewigkeit sehen, wenn wir bei ihm sind. Wir wissen, dass es Kronenvergabe gibt. Dort werden Kronen vergeben. Für Leute, die besonders treu waren, die im Evangelium gedient haben und so. Aber wir wissen auch, was mit den Kronen passiert in Offenbarung. Sie nahmen die Kronen von ihren Häuptern und legten sie zu seinen Füßen. Zu wessen Füßen? Zu den Füßen des Lammes. Da interessieren uns keine Kronen mehr. Jemand hat mal gefragt, wo ist der Himmel? Das ist eine ganz einfache Antwort. Wo Jesus ist. Wo Jesus ist. Wisst ihr, wenn Jesus sagen würde, die Ewigkeit, da gibt es keine Sonne und keinen Mond und nichts zu essen und zu trinken, würde ich sagen, das interessiert mich gar nicht mehr. Wenn du da bist, langt das. Du bist alles. Du bist die Sonne, du bist der Mond, du bist das Essen, du bist das Trinken, du bist die Schönheit, du bist alles. Nur du musst da sein. Wenn du da bist, mache ich mir keine Sorgen. Ich würde mit Jesus die ganze Ewigkeit verbringen am Grund und der See, wenn nur er da ist. Wenn nur er da ist, brauche ich mir keinen Himmel zu geben und neue Galaxien. Das langt im Krupp und der See auf eine Bank. Wenn der die ganze Ewigkeit nur neben mir sitzen würde, dann würde ich dafür mein Leben geben. Hauptsache, ich bin in seiner Nähe. Das ist alles. Und wenn er das andere mir noch zeigt, das ist schön, aber dafür gehe ich nicht in den Himmel, um die neue Erde zu betrachten. Das ist zweitrangig. Ich möchte Jesus betrachten. Und dann passiert etwas. Wer beim Kohlenfeuer des Herrn teilnimmt, der bekommt Nahrung in Überfluss. Damals, als Petrus an dem ersten Kohlenfeuer war, da ist keiner mal gekommen, möchtest du mal einen Tee, möchtest du was zu essen? Die Welt ist kalt, die interessiert das nicht. Als Judas erkennt, ich habe einen Unschuldigen umgebracht, da geht er zurück und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Wisst ihr, was sie sagen? Das ist mir doch interessant. Verreck doch. Und er geht weg und er hängt sich. Ich lese nirgendwo in der Bibel, dass irgendein hoher Priester oder irgendein Priester ihn davon zurückgehalten hat. Die Welt ist kalt. Scheinbar deine Freunde, die geben gar nichts auf dich. Haben wir alle schon erfahren, oder? Wie kalt es sein kann. Aber wer bei Jesus ist, der kriegt richtiges Essen. Nahrung in Überfluss. Und das Letzte, was ich euch sagen möchte, ein wichtiger Satz. Da wartet meine Frau den ganzen Tag schon drauf. Und diesen Satz sage ich ihr jetzt, aber nicht nur ihr, sondern dir. Schreib ihn dir auf. Es ist einer der wichtigsten Sätze für dein Leben. Jetzt pass gut hin. Hör gut zu. Lass dein Leben nicht von den Wunden deiner Vergangenheit bestimmen, sondern von Gottes guten Verheißungen. Wir haben alle Wunden der Vergangenheit. Wenn ich in mein Leben zurückblicke, ich habe den Herrn so viel angetan, wo ich sagte, Herr, ich dürfte für dich noch nicht mal in der Gemeinde Blätter aufsammeln. Wenn du mir vergelten würdest, was ich dir angetan habe, dürfte ich in der Gemeinde noch nicht mal Blätter aufsammeln. Und du willst mich als Ältesten gebrauchen. Ich weiß nicht, was du siehst, Herr. Ich möchte euch das so Mut machen, sagen. Vielleicht bist du in dem ersten Kohlenfeuer gescheitert. Dann bekenne es dem Herrn und sag, Herr, ich habe mich am verkehrten Ort aufgehalten. Und dann mach nicht den Fehler wie ein Judas. Der hat gemerkt, ich habe missgebaut, wäre er doch zu Jesus gekommen. Nein, er haut ab in die Nacht und er hängt sich. Das will der Teufel mit dir machen, er will dich geistig erhängen sehen. Er möchte, dass du das Gefühl hast, Gott wird mit mir nicht mehr klarkommen. Das ist eine Lüge. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Es gibt keine Sünde, die du tust, die der Herr nicht vergeben kann. Und es gibt keinen zerbrochenen Krug, den er nicht wieder heile machen kann. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, weil Jesus da ist. Nochmal zum Schluss diesen Satz. Lass dein Leben nicht von den Wunden deiner Vergangenheit bestimmen, sondern von Gottes guten Verheißungen.